Kulturjournal.
Musik, Film, Theater, bildende Kunst. Es liegt ein abwechslungsreicher Kulturparcours vor uns in den kommenden 20 Minuten. Gleich zweimal sind wir dabei, wenn ein 60-jähriges Jubiläum begangen wird, beim Jazzfestival in Montreux nämlich, wie auch beim tschechischen Filmfestival in Karlovy Vary oder Karlsbad. In Österreich besuchen wir die Festwochen im Salzkammergut und am Semmering, bevor wir uns schließlich durch den Choralmtunnel dem Ende dieses Kulturjournals nähern. Transfer heißt die dazugehörige Ausstellung im Kärntner Schloss Wolfsberg. Zum letzten Kulturjournal dieser Woche begrüßt sie David Baldinger. Wir beginnen mit den Jubilaren. Heute Abend startet das 60. Montreux Jazz Festival. Seit 1967 schon lockt es jedes Jahr bis zu 250.000 Musikfans an den Genfer See. Denn neben den programmenden Konzertsälen gibt es während der beiden Festivalwochen noch hunderte weitere Konzerte, und zwar gratis für alle und das direkt am Seeufer. Und schon lange ist auch der Jazz im Festivalnamen nicht mehr ganz wörtlich zu nehmen. Das Festival bietet heute fast alle Genres. Von Hardrock, Altstars wie Deep Purple, über Hausmusik und Singer-Songwriter bis zu New Soul. Katrin Hondl berichtet.
Letzte Vorbereitungen am Seeufer von Montreux. Überall werden Bühnen gezimmert und Buden gebaut. Die Promenade am türkisblauen Wasser macht sich parat für zwei Wochen Festival mit über 700 Konzerten. Mit R&B-Pop von Ray aus London startet das Hauptprogramm des Festivals im frisch renovierten Kongresszentrum von Montreux. Und zum 60. Geburtstag des legendären Festivals fehlen natürlich auch Deep Purple nicht. Und der Song, der die Montreux-Geschichte prägte wie kein anderer. Deep Purple schrieben Smoke on the Water 1971, als bei einem Konzert in Montreux der Saal in Flammen aufging. Es ist schon lustig, mein Festivalleiter Mathieu Jaton, dass ein Hard Rock Song zur Hymne des Montreux Jazz Festivals wurde. Aber das ist auch wie ein Symbol für unser Verständnis von Jazz. Jazz heißt für uns Musik, die sich ständig wandelt. Und so ist in Montreux zum Beispiel auch House Music von Ben Böhmer zu erleben. Der DJ und Produzent aus Berlin ist das persönliche Highlight von Festivalchef Jaton.
Mon highlight de l'année. Ah oui, j'adore. Je suis grand fan.
Ben Böhmers Konzert ist schon ausverkauft, genauso wie das des schottischen Sängers Louis Capaldi. Das Festivalprogramm erinnert an einen bewegenden Moment bei einem Capaldi-Konzert 2023 in Glastonbury, als der Sänger, der am Tourette-Syndrom leidet, plötzlich kaum noch singen konnte. Und das Publikum ihn durch den Krisenmoment trug und an seiner Stelle sang.
Et ces moments-là de Capaldi, d'ailleurs que vous en avez parlé, j'avais des frissons et je les ai encore.
Solche Gänsehautmomente wie bei Capaldi sind der Grund, warum ich diesen Job mache, sagt Festivalchef Jaton. Nicht für fette Produktionen und Showbiz-Feuerwerke, die sind mir egal. Was mich interessiert, sind künstlerische Spannung und die Zerbrechlichkeit eines Künstlers, der alles gibt.
De voir cet artiste qui est d'accord de se mettre à nu.
Alles geben, das wird beim 60. Montreux Jazz Festival auch eine junge Schweizerin. Luce ist 24, Künstlerinnenname Lum. Lum wird auf einer der vielen Bühnen am Seeufer spielen, im Umsonst- und Draußenprogramm des Festivals mit ausgewählten Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern.
Ich war immer im Montreux Jazz Festival, als ich jünger war. Ich war da mit meinen Freunden. Wir haben diese Konzerte von Rising Artists gesehen, weil wir hatten kein Geld für die größeren Bühnen. Und ich habe immer gesagt, one day it's gonna be me. Und jetzt ist es Zeit für mich.
Und wer weiß, was noch kommen wird für LUM. Das Montreux Jazz Festival war schon oft ein Sprungbrett für große Karrieren.
Rappelez-vous l'année passée, quand vous avez sur la scène Spotlight une artiste comme Theodora.
Das ist der Zauber von Montreux, sagt Festivalchef Jaton. Künstler entdecken, die morgen Superstars sind.
Les artistes qui demain seront des gigastars.
Und dieser Zauber von Montreux, der dauert noch bis 18. Juli an. Cineastischen Zauber gibt es im tschechischen Karlovy Vary, dem früher deutsch geprägten Karlsbad, eigentlich ja schon seit 80 Jahren. Im August 1946 und damit einige Wochen vor den Filmfestspielen in Cannes und Locarno wurde das dortige Filmfestival gegründet. Nur Venedig blickt auf eine noch längere Tradition zurück. Heute beginnt im böhmischen Kurort allerdings erst die 60. Ausgabe. Der Grund für die Diskrepanz: jahrzehntelang musste sich das Filmfestival in Karlsbad mit Moskau abwechseln. Marianne Allweis führt sie nun durch die Geschichte dieses Festivals.
Over in Western Bohemia, preparations are in full swing for Czechoslovakia's forthcoming film festival.
Es sollte ein Zeichen der Hoffnung sein. Das erste Filmfestival nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Anfang August 1946 im böhmischen Bäderdreieck eröffnet.
Das war ein wichtiger Moment, um zu zeigen, dass sich die Welt wieder normalisiert. Das tschechische Sudetenland, also auch Karlsbad, stand am Beginn von Hitlers Expansionsdrang. Man wollte zeigen, dass man auch dort wieder Veranstaltungen wie ein Filmfestival durchführen kann.
Erklärt der aktuelle Direktor Krzysztof Mucha. Der damals schon berühmte Kurort bot außerdem gute Verkehrsverbindungen und ausreichend Hotelbetten. In den Anfangsjahren fanden die Festspiele auch im benachbarten Marienbad statt. Dort hatten die Filme Premiere und liefen erst am Tag darauf in Karlsbad. Das internationale Filmfestival Karlovy Vary feiert 80 Jahre nach seiner Gründung seine 60. Ausgabe. Ein Doppeljubiläum, denn ab 1958 durfte sich Karlsbad nur alle zwei Jahre von einem Kurort in ein Kinomekka verwandeln, im Wechsel mit den großen sozialistischen Bruderfestspielen in Moskau.
Das Festival hat alle schwierigen Zeiten überstanden. In den 50er und 60er Jahren hat es einen Boom erlebt durch die neue Welle, das tschechoslowakische Filmwunder. Aber nach der Niederschlagung des Prager Frühlings folgte die bleierne Normalisierung. Und dann kamen die 90er Jahre.
Den Umbruch nach der politischen Wende von 1989 hätte Karlsbad beinahe nicht überlebt, wenn nicht Jiří Bartoška als Direktor übernommen hätte.
Dámy a pánové, považujeme 56. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
Von 1994 bis zu seinem Tod 2025 prägte der bekannte Schauspieler und begnadete Netzwerker das Festival und etablierte es als wichtigstes Filmevent im früheren Ostblock. Auch der tschechische Präsident Václav Havel spielte als Türöffner mit.
Pan Bartoška napsal zvací dopis pro tu hvězdu.
Herr Bartoška hat immer die Einladungsschreiben an die Filmstars verfasst. Mit denen sind wir ins Büro von Havel marschiert und er hat mit seinen berühmten Filzstiften dazu geschrieben: Ich freue mich darauf, Sie in Karlsbad zu sehen.
Dámy a pánové, Vicky Krieps!
Ins beschauliche Karlsbad sind viele Stars gekommen. In diesem Jahr werden Juliette Binoche und Dustin Hoffman mit einem Kristallglobus für ihr Lebenswerk geehrt. Doch Karlsbad begreift sich vor allem als Publikumsfestival. Die Stadt öffnet Bibliotheken und Turnhallen zum Übernachten. Ein Film kostet umgerechnet weniger als 6 €, freut sich eine Studentin. Karlsbad sei ganz anders als Cannes oder Venedig.
Vielleicht mehr ohne Barriere. Also die Menschen können mit dem Regisseur sprechen. Vielleicht ist mehr persönliche.
Damit kommen wir nach Österreich, nach Gmunden, zu den Salzkammergut-Festwochen. Elisabeth II. War das vorletzte Theaterstück, das Thomas Bernhard zu Papier gebracht hat. 1987 ist es entstanden. Die Tragikomödie rund um einen Besuch der englischen Queen in Wien wird im Vergleich zu Bernhards bekanntesten Stücken aber vergleichsweise selten aufgeführt. Dabei hat Elisabeth II. Alle Zutaten, die ein Theaterfestschmaus à la Bernhard benötigt. Eine grandios krantelnde Hauptfigur, beißende Gesellschaftskritik und dazu noch leise melancholische Akzente. Die Salzkammergut-Festwochen Gmunden bringen Elisabeth II. Nun in einer Koproduktion mit dem Linzer Landestheater heraus und das in prominenter Besetzung. Sven-Erik Bechtolf wird in tragender Rolle durch den Abend poltern. Premiere ist heute Abend.
Hauptsache weg von Wien. Diese Stadt ist mehr und mehr unerträglich. Ich hasse Wien und ich hasse die Wiener.
Der Großindustrielle Rudolf Herrnstein, 87, ist eine Bernhard-Figur, wie man sie sich saftiger, sardonischer und giftiger nicht denken kann. Als die englische Königin die von Herrnstein so inbrünstig gehasste Wiener Stadt besucht, empfängt der sprachgewaltige Misanthrop, von seinem Neffen überrumpelt, ein paar Dutzend Vertreter der Wiener Bourgeoisie, die sich den Festzug der Queen vom Balkon der Herrnsteinschen Wohnung am Wiener Opernring aus ansehen möchten. Am Ende kracht der Balkon mit der Schar hochherrschaftlicher Gaffer in den Abgrund. Regisseur David Bösch.
Na, erstmal ist es reizvoll, dass es ein Stück von Thomas Bernhard ist, mit den typischen Zutaten eines Thomas Bernhard-Stückes. Das heißt, es ist unglaublich böse, unglaublich komisch, unglaublich klug, unglaublich wortgewaltig, sprachmonströs und gleichzeitig bohrt es in der Tiefe.
In die Oper gehe ich nicht mehr so bald. Und dann noch eher ins Burgtheater. Mit dieser permanente Schauerbühne. Ein neuer Direktor, sagen die Leute. Ist auch nur ein Scharlatan. Die Deutschen kommen immer als frischer Wind herein und bald ist wieder die gähnende Leere, die einen anödet. Also wie viele Burgtheaterdirektoren ich schon erlebt habe. Und im Grunde hat sich nichts geändert. Diese perverse Stücke-Vernichtungsmaschine.
Sven-Erik Bechtolf spielt den Herrnstein als Kotzbrocken mit Niveau, als Nietzsche- und Montaigne-Leser, der den Zirkus rund um den Besuch der Queen in Wien aus vollem Herzen verachtet.
Stoßen Sie den Menschen Ansammlungen nicht ab? Man stört Sie das denn nicht, so viele Leute auf einem Platz? Nicht die Leute lieben die Zusammenrottung. Alle streben immer zueinander, nicht zusammen. Ich aber immer von allen weg wollen.
Elisabeth II. Ist ein gefundenes Fressen für einen Schauspieler wie Sven-Erik Bechtolf.
Naja, da gibt's natürlich auf der einen Seite das typische Thomas Bernhardsche, nicht die Suada und den Exzentriker und so weiter. Aber für mich war das gar nicht das Reizvollste, sondern das Beziehungsgeflecht dieser Hausbewohner, nämlich von Herrnstein zu Richard, seinem Diener, und zu Fräulein Zallinger. Das ist doch eine ganz merkwürdige, symbiotische, voneinander abhängige Gemeinschaft.
Fräulein Zallinger, hat es Sie jemals gereut, dass Sie bei mir sind?
Natürlich nicht, Herr Herrnstein.
Sie sind jetzt seit 22 Jahren in meinem Haus. Sie hat Ihre Karriere meinetwegen abgebrochen. Und jetzt werden wir wieder jeden Tag Musik machen, nicht? Sie werden jeden Tag ein anderes Stück spielen, damit Sie wieder in Übung kommen. Und es war ja auch immer ein musisches Haus, in dem das Mäzenatentum an oberster Stelle stand. Die Herrnstein haben
Hugo Wolf
groß gemacht und
Brahms
verachtet.
Thomas Bernhards Sprachkaskaden treffen auf den inszenatorischen Einfallsreichtum David Böschs und die Bühnenpräsenz eines Sven-Erik Bechtolf. Das verheißt einen Theaterabend voller Witz und Melancholie getränkter Bosheit. Einen Abend ganz im Sinne Thomas Bernhards.
Günter Keindelsdorfer hat berichtet. Thomas Bernhards Elisabeth II. Hat heute Abend im Stadttheater Gmunden Premiere. Die Produktion wird dann noch zweimal in Gmunden gezeigt, ehe sie im Herbst im Linzer Landestheater zu sehen sein wird. Im Südbahnhotel am Semmering findet heute Abend die Premiere von Krieg und Frieden statt. Wir haben im Mittagsjournal berichtet. Morgen folgt dann die vierte Premiere der Festspiele Reichenau, die Dramatisierung von Josef Roths Novelle Die Legende vom heiligen Trinker, in der sich der alkoholkranke Josef Roth selbst ein Denkmal gesetzt hat. Regisseurin Alexandra Liedtke webt in ihrer Bühnenfassung auch Zitate aus Briefen ein. Hier etwa eines von Stefan Zweig über Josef Roth.
Wenige Tage vor seinem Tod hatte er noch das Manuskript der Legende vom heiligen Trinker abgegeben. Eine tiefe und von einer solch schweren Todessüße erfüllte Erzählung, die er sein literarisches Testament nannte.
In der Hauptrolle als Pariser Clochard Andreas ist Josef Lorenz zu sehen, der auch im Vorjahr schon in Liedtkes Inszenierung von Josef Roths Hiob die Hauptrolle gespielt hat. Die deutsche Regisseurin vertieft also ihre Beschäftigung mit dem Autor.
Also ich kann auch nicht sagen, dass ich den Menschen Josef Roth mögen würde, glaube ich, nachdem ich mich jetzt so viel mit ihm beschäftigt habe. Aber den Autor Josef Roth, den liebe ich. Also da gibt es eben doch etwas, das, was in der Literatur ankommt, ist etwas, was mich total verführt, was ich bewundere, was ich eben sehr, sehr poetisch empfinde. Und trotzdem war nicht jede Facette des Menschen Josef Roth eine gute, ganz, ganz sicher nicht. Also nicht nur der Alkoholismus, es gibt Briefe über Frauen, es sind alles Dinge, die man spürt. Also wenn man sie kennt, dann liest man das auf einmal ein bisschen anders. Es macht aber die Literatur zum Beispiel nicht kaputt.
Über Sucht und Verführung, Märchen und Wunder spricht Alexandra Liedtke am Sonntag mit Katharina Menhofer im Intermezzo. Ab 11.50 Uhr erklärt sie ihren Regieansatz und erzählt über ihre Arbeit am Salzburger Landestheater. Und wir übersiedeln damit am Ende der Sendung noch nach Kärnten. Fast 33 Kilometer ist der Choralmtunnel lang. Von Graz nach Klagenfurt fährt man statt knapp 3 Stunden nun nur mehr noch 41 Minuten. Diese veränderten Transport- und Transfermöglichkeiten inspirieren auch die Kunst. Transfer nennt sich eine Ausstellung auf Schloss Wolfsberg, in der 6 Künstlerinnen und Künstler diesen Begriff sezieren, deuten und durchmessen. Der Filmregisseur Hubert Sauper zeigt erstmals Vorarbeiten zu einem neuen Film, Titel Tunnel at the End of the Light. Michaela Monschein berichtet.
Ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen gilt in der westlichen Welt als positiv. In Afrika ist das ganz anders. Hier ist die Nacht heilig und garantiert Frieden, Ruhe und Sicherheit. Aus dem Weltall gesehen ist auf diesem Planeten überall dort Zerstörung, wo viel Licht ist. Straßenverkehr, riesige Städte und Industrie. Daher kommt also dieses Konzept dieses Tunnels am Ende des Lichts. Im Film von Hubert Sauper kommt ein winziger Vogel genauso vor wie New York, das in einer apokalyptischen Szene auf dem Kopf steht. Hubert Sauper war monatelang allein mit einem winzigen selbstgebauten Flugzeug unterwegs. Ein sehr gefährliches Unterfangen. In der Ausstellung ist auch ein Foto des Cockpits mit einem Engel zu sehen.
Das hat meine Mama mitgegeben auf die Reise. Und die hat gesagt, ja, wenn es nichts nutzt, dann schaut es nichts. Und der berühmte Spruch von Albert Einstein: Solche abergläubischen Dinge funktionieren auch, wenn man nicht dran glaubt.
Fast wie Engel erscheinen daneben auch die Arbeiten von Simon Goritschnik, weiße Stoffbahnen mit lebensgroßen Gestalten, nur schemenhaft zu sehen. Auch Maria Legerts mit einer Breite von mehr als 6 Metern riesiges Bild ist absolut politisch gedacht. Die Betrachtenden werden richtig ins Bild hineingezogen zu den Köpfen, den Gesichtern und der Unterdrückung der Menschen. Bei den Fotografien von Katharina Gruzei findet der Transfer über die nicht fixe Identität statt. Am spannendsten ist hier die Frage, was sehe ich eigentlich?
Den Körper, der sich über den Lauf eines Lebens verändert, über Tätowierungen, wo Dinge eingeschrieben werden, aber auch das Fell des Hundes, das dann ganz spezifisch wie ein Fingerabdruck für jeden Hund eigen ist.
Fotografiert diese Künstlerin den Mittagskugel in Kärnten, färbt sie diese Schnittstelle zwischen Österreich, Slowenien und Italien danach tiefrot ein. Ein weiterer politischer Kommentar zum problematischen Umgang mit Grenzen. Gašpar Kunčić stammt aus Slowenien und lebt in Frankfurt. Seine Skulpturen sind heiter, fast wie Tänzer, diese Night Travelers. Diese Reisenden sind mit dem Bus in der Nacht unterwegs.
This night landscape is
diese nächtliche Landschaft befreit den Menschen auch von den Vorschriften des Tages. Darf man so einzigartig sein, wie man ist, und nicht nach den Regeln der Gesellschaft leben muss.
Rules of Society.
Igor Pucker und Veronika Schuschnigg ist eine Ausstellung gelungen, die ihrem Titel Transfer mehr als gerecht wird. Hier ist alles gemeinsam und in alle Richtungen in Bewegung.
Die Ausstellung Transfer, ein künstlerischer Austausch zur Mobilität, ist noch bis 30. August zu sehen. Und wir transferieren sie nun sanft in Richtung Spielräume.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Charlie Svezini, Regie Wolfgang Popp, Moderation David Baldinger.
Ö1 am Nachmittag.
Und der Transfer Richtung Spielräume geht auch gleich weiter. Morgen am 4. Juli jährt sich die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika zum 250. Mal. Ö1 widmet diesem Jubiläum einen Programmschwerpunkt mit mehreren Sendungen. Die Spielräume gestalten dazu sogar eine ganze Themenwoche. Vom Schmelztiegel der Kulturen, der den Pop hervorgebracht hat am vergangenen Montag, bis zu Jazz im Weißen Haus in den Spielräumen gestern. Heute geht es um den Festtag selbst. Musik zum und über den 4th of July. Welche Lieder, welche Märsche begleiten den Gründungstag der USA und in welchen Songs ist der 4. Juli selbst Thema? Mein Kollege Johann Kneiß hat sich dazu Gedanken gemacht.